Es ist 10 Uhr. Ihr hört das Kulturradio, die monatliche Sendung der E-Kultur Steiermark. Das ist die Stunde 2. Und wie fast immer in Stunde 2 gibt es Gäste. Und jetzt sind sie auch alle da. Ja, ich darf begrüßen, gerade hereingekommen, Astrid Curie von der Akademie Graz. Dann Jogi Hofmüller von Murtee.
Hallo. Hallo, hallo.
So, geht schon. Jetzt soll's gehen, ja. Und Marc. Ich weiß den Nachnamen leider nicht, Marc.
Das macht nichts.
Das macht nichts. Den Marc vom Spektral.
Genau, hallo.
Hallo. So, da hat jetzt jeder bitte ein Mikrofon für dich auch, wenn du da sitzen magst. Und Kopfhörer, wenn ihr haben wollt. So. Gut. Genau, dann ziehe ich die Musik auch mal ganz runter. Freut mich, dass ihr gekommen seid. Wie ich euch angeschrieben habe, ob ihr in die Sendung kommen wollt, da hat es dann gleich so ein Oje, nicht schon wieder und so. Nicht schon wieder über irgendwas Kulturpolitisches reden. Und also ich habe ja in der Stunde 1 so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen erzählt, was in den letzten Wochen und Monaten so passiert ist. Eine kleine Zusammenfassung, darüber wollen wir jetzt nicht weitersprechen. Also es sind natürlich alle, die im Kulturbereich auf die eine oder andere Weise tätig sind, ziemlich angenervt von der aktuellen Situation. Ja, genau. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht können wir für diese eine Stunde versuchen, irgendwie den Spieß umzudrehen, ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber weniger auf die aktuelle Problematik eingehen, sondern ausgehend von unseren jeweiligen Arbeitsfeldern, sage ich jetzt mal, im Kulturbereich, sowas wie wir Utopie entwickeln, aber vielleicht muss es auch weniger Utopie sein, so im Sinn von, das klingt immer so weit weg, ja, sondern eigentlich, also ich denke, jeder arbeitet so auf was hin an dem Projekt, in dem er arbeitet, ja, oder da gibt es so den Hintergrund, ja, wieso man das macht, ja, also man will ja irgendwie, man will vielleicht bestimmte Dinge verändern, ja, Gesellschaft verändern oder man will Dinge präsentieren oder ja, Veränderung irgendwo hervorrufen. Nicht unbedingt zwangsweise, aber und vielleicht können wir so diese, also das war halt zumindest die Idee jetzt für diese Stunde, diese Bilder halt, über diese Bilder zu sprechen eigentlich, die wir haben, oder diese Dinge, die wir eigentlich auch im vielleicht ganz persönlichen wie wir das Leben, das wir leben und die Dinge, die uns sich rund um uns befinden, wie wir die verändern wollen und wie das eigentlich ausschauen soll. Also mir fällt da noch das Schlagwort das gute Leben ein, so im Sinn von so, dass die Forderung auch nach diesem guten Leben jetzt und also wie es das ja bei verschiedenen Protestbewegungen so gibt und finde es eigentlich immer einen ganz interessanten Punkt, weil also die Frage ist, zumindest für mich persönlich stellt sich die oft, wie viel von diesem guten Leben ist eigentlich schon längst im Jetzt möglich und wie viel hängt da ganz von mir persönlich ab, das so auch in dem, wie ich agiere, umzusetzen und wie viel ist von externen Faktoren halt irgendwie beeinflusst.
Das ist ein bisschen viel auf einmal.
Ja, naja, also es muss ja jetzt nicht da alles sein, ja. Also vielleicht.
Mir fällt schon was ein.
Ja.
Du hast gesagt, gutes Leben, das ist ja schon interessant. Gutes Leben, viele Leute würden vielleicht das damit assoziieren, was sie schon haben. Nicht? Also einfach ein gutes Leben im Sinne eines relativ absehbaren, ruhig dahinlaufenden Daseins. Mit diversen Vorhaben, die man für sein Leben halt gehabt hat und mehr oder weniger erfüllen kann. Ich habe aber das Gefühl, dass man jetzt an einem Zeitpunkt ist, oder das war es ja auch immer schon, das gute Leben war nicht das gemütliche Leben, sondern Es geht schon darum, jetzt angesichts dieser verschiedenen Krisenszenarien klar zu sagen, wo man steht. Und eine Form eines Bekenntnisses abzulegen, dem man sich sozusagen am Ende des Tages, am Ende des Lebens, wo man sich dann sozusagen in den Spiegel schauen könnte. Ich denke, das ist jetzt die Erfordernis der Zeit. Und diese klaren Standpunkte, diese klaren Bekenntnisse, die klare Sprache, das ist etwas, was mich interessiert und woran ich arbeiten möchte.
Mhm. Was ist das gute Leben für dich, Yogi?
Also ich bin völlig deiner Meinung. Also es geht nicht um das. Es ist schon angenehm, ein ruhiges Leben zu haben. Aber ich glaube, es braucht ein aufregendes Leben. Es braucht ein Leben, in dem man für was einsteht. Und für mich ist das gute Leben irgendwie so, dass es Bedingungen braucht, die das möglich machen. Und eben, ich sage jetzt einmal, also keine ausbeuterischen Jobs, ja, die keinen Platz mehr lassen für dieses gute Leben, die vielleicht eher dazu führen, dass du dann frustriert vom Job heimgehst und auf diese Sachen reinfallst, wie die Schuld an deinem nicht guten Leben einfach immer wieder auf Schwächere zu projizieren und die sind dann schuld dran, seien das jetzt irgendwie, was weiß ich, Flüchtlinge oder Arbeitslose oder manchmal auch wir, was weiß ich, aus der Kunst und Kultur, wenn wir uns halt gerade wieder mal zu weit aus dem Fenster lehnen. Und mich interessiert auch, also mit unserem Projekt, also MU.at, ein bisschen so, ich sage mal, schon gesellschaftsverändernd zu wirken. Unser Ansatz war eigentlich irgendwie der, dass wir gesagt haben, also so in den späten 90ern, wo die ganze Internetinfrastruktur so im Aufbau begriffen war, dass wir gesagt haben, wir wollen da mitspielen, wir wollen, dass Künstler und Künstlerinnen da mitspielen können. Und haben uns einfach erwartet, dass durch das Schaffen von Infrastruktur, von Möglichkeiten, dann einfach Dinge entstehen. Und das ist zum Teil eher auch eingetroffen. Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist, dass das alles sehr unsichtbar ist. Und da liegen dann unsere Probleme drinnen. Aber das ist eigentlich so der Kerngedanke von MU.at gewesen. Und bis zum Teil ist es immer noch. Ja. Es ist halt nur immer schwieriger, das umzusetzen.
Ja, da ist jetzt eigentlich schon relativ viel gesagt worden, was ich eigentlich auch so sehe. Also um das auf Spektral jetzt zu beziehen, im Spektral versuchen wir ja auch, das gute Leben quasi vorzuleben. Also und wir verstehen halt darunter, dass man sich aktiv mit gewissen Dingen einfach auseinandersetzt. Also dass man nicht nur den ganzen Tag irgendwie passiv vorm Fernseher sitzt oder so und sich berieseln lässt, sondern auch wirklich mal selber anfängt nachzudenken und über neue alternative Möglichkeiten einfach sich Gedanken zu machen. Und da sehe ich auch ein Stück weit das Spektral ein bisschen, das quasi so als Keimzelle dienen kann, um neue Sachen einfach auszuprobieren, um sich selber auszuprobieren und mit anderen Leuten, mit Gleichgesinnten, über ein besseres, gutes Leben nachzudenken und das auch in kleinen Schritten versuchen umzusetzen und auszuprobieren.
Du hast vorher das, ja?
Da muss man vielleicht auch sagen, also zumindest meine Analyse des Status quo ist es, es ist alles andere als perfekt. Ja? Es wird wahrscheinlich nie eine perfekte Gesellschaft geben. Es ist nur so, dass wir im Moment über die letzten Jahrzehnte irgendwie zu einem Punkt hingesteuert sind, der es für mehr und mehr Leute immer schwieriger macht, einfach ein gutes Leben zu führen. Und also ausgehend von dieser Analyse arbeiten wir weiter oder suchen wir weiter.
Ich würde mir gerne auch noch einklinken, weil du was ganz Wichtiges gesagt hast, Yogi, finde ich, diese Vereinzelung, die gibt es jetzt auf zwei Seiten. Das eine ist, dass man versucht, im eigenen Leben das zu schaffen, woran es im Großen fehlt. Und das ist natürlich eine Situation der Überforderung, die ist von vornherein programmiert. Nicht, dass jetzt Mütter mit Kindern versuchen, die Defizite der Betreuung oder Eltern mit Kindern versuchen, die Defizite der Betreuung selbst zu organisieren, sozusagen, dass sie alleingelassen werden, die Familien mit ihren Kindern, das versuchen sie selbst zu konsumieren, anstatt zu fordern, dass sie eine Gesellschaft Bedingungen schaffen sollte. Das Gleiche in der Kultur, wo man halt versucht, sozusagen auf dem eigenen Rücken, auf dem Rücken aller idealistischen Mittäter und Mittäterinnen das noch zu realisieren, was man vorhat, anstatt eben Bedingungen wiederum einzufordern, die das möglich machen. Und auf der anderen Seite, wir hatten den Wolfgang Engler zu Gast, der hat das Buch Bürger ohne Arbeit geschrieben, Forderung für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und er hat was sehr Richtiges gesagt, was vielleicht auch aus der Erfahrung, er ist in der DDR aufgewachsen, was aus der heraus kommt und man natürlich schon noch immer ein gewisses Bedauern gegeben war, dass man nicht den dritten Weg versucht hat, also dass man von dem sozialistischen System direkt ins kapitalistische gewechselt ist und nicht versucht hat, sozusagen mit einer gemeinschaftlichen Idee, die vielleicht gewisse antikapitalistische Impulse in sich trägt, einen dritten Weg zu versuchen. Und aus diesem Bedauern heraus hat er sehr schön skizziert, wenn jemand sozusagen eine Zukunftsvision entwickelt, dann sieht er sich immer selber, alleine sozusagen irgendwo. Und das wäre das Problem der gesamten Gesellschaft. Nicht jemand, der einen Lottogewinn anstrebt, der sieht sich selber sozusagen in der Erfüllung seiner Wünsche und denkt nicht mit dran, dass er in seinem ganzen Aufwachsen, in seinem ganzen Werden immer in einen sozialen Gewebe eingebunden war und ist und das ihn trägt und wo er selber mitträgt. Und wenn wir sozusagen über Visionen und Ideen auch von uns als Einzelpersonen oder uns als familiärer Einheit oder was auch immer denken, dann müsste das immer in einem gesellschaftlichen Rahmen stattfinden. Man müsste zumindest immer eine Gruppe mitdenken, die, für die das auch passen würde, meine Vision, und nicht sozusagen so denken, dass meine Wünsche erfüllt sind, dann ist es ein gutes Leben, und nicht mehr daran denken, dass ein soziales Umfeld wahrscheinlich dann nicht in dem Maß profitieren würde, sondern zu denken, wo ist sozusagen mein gutes Leben, das in einem Komplex von gutem Leben funktionieren kann. Und daran krankt die Gesellschaft, glaube ich, wirklich, weil uns einfach eine extreme Isolierung und Vereinzelung in diversen Strukturen vorgegeben wird, ideologisch massiv unterstützt wird, was natürlich auch eine Entpolitisierung bewirkt.
Verstehe ich jetzt richtig, weil also für mich, also ich denke dann immer so an dieses an neoliberale kapitalistische, an einen Druck, der auf dem Individuum, da ist, ja, und jeder reproduziert das immer irgendwie, ja. Also ist das so das, was du?
Und wir reproduzieren, indem wir dem mehr oder weniger unbewusst folgen, weil es halt der Drang der Zeit ist. Man muss einfach immer wieder sich vergewissern, dass eine Gesellschaft kann sich ihre Werte selber wählen. Mhm. Nichts von dem, was hier herrscht, ist absolut zu setzen. Das sind keine Naturgesetze, das sind einfach Entwicklungen, historische Entwicklungen. Und an dem kann man arbeiten, aber natürlich kommt es sozusagen wie selbstverständlich in die Köpfe herein. Ich denke mir, wann war dieses Diktat des Marktes da? Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo ich das nicht gedacht habe, aber ich weiß jetzt, dass es in meinen Gehirnwindungen überall an jeder Ecke lauert, als Selbstverständlichkeit. Und das ist über uns gekommen und man kann sich dagegen auch wehren. Nur ist es so selbstverständlich, dass man das in vielen eigenen Bereichen gar nicht mehr wahrnimmt.
Ja, also weil, oder wolltest du es noch, ja, weil meine Beobachtung über die Jahre, und das ist auch im Kulturbereich so, oder eben das ist bei ganz vielen Menschen so, die eigentlich in ihrer, was die Arbeit betrifft oder die konkrete Ausrichtung betrifft, schon ganz woanders hinwollen, ja, aber die immer wieder, bestimmte Mechanismen werden immer wieder reproduziert, ja, und weil du vorher auch von Arbeitsplatz oder Arbeiten und Ausbeutung, so, das war das Schlagwort, ne, also wo, wenn nicht gerade der Kultur- und Kunstbereich, wo sowas wie Selbstausbeutung extrem hochgeschrieben wird. Ja? Also da kommen schon andere Faktoren auch dazu, die dazu führen, wieso Menschen viel arbeiten. Ja? Aber gerade auch durchaus in größeren Institutionen, wo es sowas wie Angestelltenverhältnisse gibt etc. Ja? Also es herrschen Modi, wie auch miteinander umgegangen wird, ja? Die ja vor 20 Jahren so in der Form nicht da waren. Ja? Und da frage ich mich eben so, und vielleicht ist das spektral so ein Ort, zumindest habe ich es zumindest hin und wieder so wahrgenommen, oder wo können solche Orte noch sein, wo eben, wo man, also wo dieses unmittelbare Gefühl, dass diese Muster oder dieser Druck nicht da ist, ja, also wo es, oder wie können wir da vielleicht mehr davon schaffen, ja, weil das betrifft ja so viele Lebensbereiche von uns.
Also, weil du spektral angesprochen hast, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, weil wir sind da genauso gefangen in dem System wie alle anderen und wir können uns davon jetzt nicht komplett frei machen. Also das heißt, wir müssen irgendwie die Räumlichkeiten, die Miete zahlen, die Fixkosten und so. Aber andererseits ja, versuchen wir, das irgendwie auszulagern, also beiseite zu schieben, das irgendwie zu managen und dann in weiterer Folge halt einen Raum zu schaffen, wo man halt sich ausleben kann, mehr oder weniger. Also es ist natürlich unter bestimmten Regeln, weil ganz ohne Regeln geht es halt nicht. Aber ja, es, wie gesagt, ist halt immer so ein zweischneidiges Spiel, weil ganz frei machen kann man sich von den ökonomischen Zwängen halt nicht. Und vielleicht, ja, wie kann man dem entgegenwirken oder gibt es da irgendwie eurerseits alternativen Vorschläge, wie man sich dem System ein bisschen entziehen kann und sich ein bisschen freier machen kann?
Also hätte die Idee, hätte ich schon gemacht, glaube ich. aber das ist ja also, das Problem ist ja, dass du selbst also als Individuum, okay, als völlig alleinstehende Person ohne sonstige Verpflichtungen kannst du die vielleicht noch entziehen irgendwie. Ja? Also ich sage jetzt einfach einmal so, ein völlig entökonomisiertes Leben zu führen, ist möglich, wenn du dich darauf verlässt, dass du eben zum Beispiel, was weiß ich, bettelnd durch Graz ziehst oder überhaupt durch Land ziehst und in Notschlafstellen unterkommst und dergleichen Dingen und halt einfach auch auf und ich sage, das heißt aber wirklich auf ganz viel verzichten. Die Frage ist, ob das viel frei macht, ich glaube es aber nicht. Also das wäre so die völlige Individuallösung. Auf Organisationsebene bist du da irgendwie ähnlich unterwegs. Also eine völlige Individuallösung wird nicht so funktionieren. Also du wirst einfach Abstriche machen müssen. Das heißt, also ich habe kein Patentrezept für die ganze Geschichte. Außer nein, ich habe einfach keins. Ja. Es funktioniert einfach als eventuell, oder das ist ja das, was wir probieren, einfach als Entwicklung, die man so wie der Tropfen, der den Stein höhlt irgendwie, oder da steht der Tropfen, der den Stein höhlt, also das ist zumindest so die Vorstellung, dass man halt einfach nicht aufhört, sondern immer weiter lästig bleibt und immer weiter daran arbeitet. Weil wenn wir das mal nicht mehr tun, dann gibt es überhaupt keine Utopien mehr oder so, oder keine Visionen.
Hm. Ja, weil wenn du also dieses Bild mit dem Tropfen bringst, ja, also dann sehe ich das so im Hinblick auf die, wie soll ich sagen, auf die Außenwelt, unter Anführungszeichen jetzt, ja, so, also auf das, was uns dort, wo der Druck herkommt oder wo wir vielleicht den Druck herspüren, also sozusagen dort umgekehrt so einen Druck, soweit es geht, auszuüben, ja. Aber was machen wir mit unserem Innen? Also an das habe ich jetzt gerade denken müssen, weil eben das, was du gesagt hast, ja, so dieses, so eine Art Gefühl von weniger Marktdruck zum Beispiel. Ja? Also wie können wir dafür sorgen, dass dieses Gefühl in uns auch also wächst durch Situationen oder durch Situationen, die wir in unserem Leben haben, im besten Fall im alltäglichen Leben, wo wir diesen also wie können wir, also das Gegenteil sozusagen von der steht der Tropfen, der den Stein erhöht, so wie können wir sowas, so ein Gefühl in uns aufbauen, ja, also ich habe gerade an ein Erlebnis denken müssen, ich habe auch schon über das einige Male geredet, das ist jetzt auch nichts Großartiges eigentlich, aber da habe ich eben so was ganz was anderes gespürt, und zwar war das vorletzten Sommer auf den Reininghausgründen, da hat es einige so Outdoor-Raves, Musikveranstaltungen gegeben, die so über 24 Stunden gelaufen sind, oft schon zum Mittag oder am Vormittag angefangen haben. Und also völlig ohne irgendwelche kommerziellen Interessen, nicht einmal auch weiten Hintergedanken, ging es einfach darum, den Platz, da gab es halt Grünflächen, das zu nutzen, Musik zu spielen eigentlich. So, das war das Setting. Und halt, es hat irgendwo einen Kühlschrank mit Getränken gegeben. Ja. Aber was ich dort, also ich war da zumindest bei zwei Veranstaltungen und vor allem bei einer besonders, da sind einfach Leute gekommen, haben teilweise halt Sachen zum Essen mitgebracht, Spiele und alles Mögliche. Und es war einfach eine Situation, es war kein Park, sondern es war einfach ein Brachland eigentlich. Ja? Es gab so gut wie keine Infrastruktur dort. Ja? Es gab keine Security, es gab niemanden, der verantwortlich war. Es sind aber überall sind so ein paar kleine Hinweistafeln, genau in Bezug auf das, so jeder ist verantwortlich und rammt halt euren Müll weg und so, ja, also so irgendwie, was eigentlich eh selbstverständlich ist, ja, und es hat da total gut funktioniert, ja. Und das hat sich dann einfach so über diese vielen Stunden, also ich habe dann auch fast 20 Stunden dort verbracht, ja, es hat sich so eine schöne Dynamik dort ergeben, ja. Und mir ist nämlich genau das Gleiche gekommen, so, also ich kenne das von früher, ja, also. Und das war so stark da, ja. Also, und das war so simpel eigentlich. Weil es so unreguliert war auch. Und trotzdem total gut funktioniert hat. Also das war das Überraschende. Es hat die ganzen Stunden, ich meine, da waren sicher bis an die 1000 Leute Durchlauf über die ganzen vielen Stunden. Ja. Es hat keinen einzigen Konflikt gegeben, den ich beobachtet habe. Ja. Es war am nächsten Tag dort zusammengeräumt, ja. Also da war nichts, wo man sich jetzt irgendwie denkt, da ist irgendwas, das ist blöd, ja, oder das ist gefährlich oder so, ja. Ja, das ist jetzt noch immer keine Frage, aber...
Aber das sind ja, weil du vorher gemeint hast, also wie kann man so, wie kann man mit sich selbst oder in sich selbst mit dem Leben so umgehen, und ich sage, also das sind die Momente, die man halt einfach auch so als gute Erinnerungen behaltet und irgendwie sagt, okay, es geht ja, ja, es funktioniert ohne Securities auf großen Konzerten, es funktioniert ohne zentrale Organisation, es funktioniert auch, also es funktioniert Selbstorganisation. Und ich glaube, das, was ich mit dem steten Tropfen meine, ist irgendwie so, andererseits erinnert man sich selber gern und kriegt dann vielleicht irgendwie so eben dieses das war eigentlich toll, dieses schöne Gefühl, und das will ich auch wieder haben irgendwann. Und andererseits muss man einfach sagen, also diese Beispiele immer wieder weiter erzählen, ja, und sagen, okay, ja, ich weiß, das geht. Ja, ich sehe einfach Sachen, die aus dem ökonomischen Kontext heraus oder vom ökonomischen Kontext heraus befreien, genauso funktionieren. Und es gibt genug Beispiele. Ja, und so kann sie vielleicht ja doch clanweise irgendwas verändern im Laufe der Zeit.
Sag jetzt mal. Ein lustiges Zitat ein, das ich gerade gelesen habe vom Sloterdijk. Jetzt muss man dann auch denken, wie es genau gegangen ist. Aber sozusagen die Tatsachen sind die Ruinen vergangener Übertreibungen. Er meint das ideologiekritisch, weil er über das System Merkel da gerade referiert. Mhm. Und es sind ihre Übertreibungen, die sich dann zu Tatsachen gestaltet haben. Aber letzten Endes funktioniert Realität ja auch so nicht. Und denke ja, wenn man diese Geschichten eben immer wieder erzählt, wenn man diese Möglichkeiten offen haltet, wenn man darauf insistiert, dass es dieses andere Leben gibt und dass es funktioniert und dass es andere Möglichkeiten gibt, gesellschaftlich sich zu organisieren und zu leben, dann ist es auch eine Art, Realitäten zu schaffen. Und ich glaube, wenn man einfach das nicht auslässt, dann ist schon ein wichtiger Schritt getan. Und was ich mir auch gedauernd gedacht habe, Preaching to the converted, sozusagen, es ist so wie, jetzt erzählst du das Gleiche schon wieder den Leuten, die eh schon genau wissen, wie es geht und die eh schon die Überzeugten sind, so quasi, solle man nicht machen. Aber letzten Endes, es geht darum, Gemeinschaften zu suchen, Gleichgesinnte zu suchen, sich daran immer wieder zu bestärken, also doch Preaching to the converted und daran weiterzuarbeiten. Und das ist ja eine Situation, das finde ich, ist wieder wirklich herausragendes Momentum irgendwie in der Gegenwartsgeschichte, dass das jetzt wieder so stark funktioniert, dass man da, wie soll ich sagen, das ist jetzt nicht der Tropfen auf dem heißen Stein, sondern der Tropfen für den Verdurstenden, dass man Gleichgesinnte findet und sich in diesen offenen Fragen findet und sie die gemeinsam, und jetzt hat man plötzlich wieder die Zeit, grundsätzlich zu diskutieren. Da hat man jetzt jahrelang überhaupt keine Zeit mehr gehabt, über Grundsatzfragen zu reden. Und komischerweise, jetzt hat man noch weniger Zeit, aber eigenartigerweise ein Riesenbedürfnis, über ganz grundsätzliche Fragen zu reden. Und das ist aber enorm wichtig, und ich glaube auch deswegen, weil wir in einer richtigen Umbruchphase leben, richtig on the tipping point. Jetzt ist es echt entscheidend, in welche Richtung wird es weitergehen. Es kann kippen oder es kann produktiv werden, und denke, das haben wir alle jetzt in der Hand.
Und weil du es gerade so ein bisschen angestreift hast, ich finde es auch total wichtig, dass man sich hin und wieder zumindest gegenseitig irgendwie bestätigt und sagt, ja, das hast du oder das haben wir jetzt super hingekriegt und dass man halt ein bisschen sich gegenseitig motiviert und dran bleibt einfach, weil das merke ich auch relativ häufig, dass man sich irgendwie einsetzt, dass man Sachen macht, aber es kommt nichts zurück und dann ist man halt sehr schnell auch wieder demotiviert und lässt dann Sachen auch im Sand verlaufen oder ja, also generell Feedback geben und sich gegenseitig motivieren ist, glaube ich, da ein ganz großer Faktor.
Ich spiele Stück Musik. New Dawn von Hella Comet. Ja, das war Hella Comet mit New Dawn von ihrem Album Wild Honey. Ich sitze hier mit Astrid Curie und Yogi Hofmüller und Marc. Und in der Sendung Kulturradio und wir werden jetzt so versuchen, zumindest sowas wie über unsere gesellschafts- und kulturpolitischen Utopien und Bilder zu reden für die Zukunft, für die nahe Zukunft, vielleicht auch über die fernere. Astrid, du hast gerade gemeint, das ist extrem schwierig, im Moment Bilder zu entwerfen, die vielleicht weiter weg sind? Oder
ja, so eine grundsätzliche Zeittendenz, dass man nicht mehr in großen Zeitläufen denkt, dass man nicht über die nächsten 30 oder 50 Jahre nachdenkt, sondern in ganz kleinen Zeiträumen und dass Utopien aber wahrscheinlich sich meistens doch eher in den großen Zeitläufen entwickeln oder wo man diesen Zukunftsraum offen hat und da hinein seine Utopien entwickelt. Und dass ich jetzt so in Gesprächen sehr oft feststelle, dass Leute überhaupt nicht einmal von irgendwelchen Vorstellungen fürs nächste Jahr oder fürs übernächste Jahr die im Kopf bearbeiten, sondern dass sehr viele apokalyptische Szenarien in den Köpfen herumspucken und die sind ja nicht ganz unbegründet, ne? Weil es gibt 100.000 Anknüpfungspunkte, wo etwas ins Desaster führen kann. Und dann in dieser Situation so quasi positive Utopien, Visionen, Vorstellungen des besseren Lebens zu entwickeln, ist ja schon ganz schön mutig, ne? Sich zu lösen sozusagen von den Momenten des Kippens, des Umbruchs, der Zerstörung, der Gewalt, die einfach jetzt überall ist. Ne? Gibt natürlich die Gegenbewegung der Solidarisierung, der Mitmenschlichkeit und so weiter und auf dem kann man ja auch aufbauen. Aber denke, das ist auch ein Charakteristikum der Zeit, dass die Gewissheiten weg sind. Ne? Da sind die Gewissheiten weg, was alle grundsätzlichen Dinge betrifft. Ich meine sozusagen der europäische, die Position Europas innerhalb der Welt, dieser selbstverständliche Reichtum des Westens, die hegemonialen Konzepte, alles im Kippen. Ne? Und wie sieht man sich dann selbst? Und ich denke mir auch zum Beispiel, dass diese Welle der Mitmenschlichkeit auch damit zu tun hat, dass wir alle blockiert worden, indem dass wir schon die Probleme sehen, aber nie gab es eine Möglichkeit für eine Zivilgesellschaft wirksam zu werden. Und das ist jetzt mal so ein kleines Möglichkeitsfenster gewesen, eine Gegenbewegung zu zeigen. Und die Utopie oder die Vision, die man jetzt haben kann, ist einfach zu hoffen, dass dann immer mehr Energie reinfließt in diese kleinen Möglichkeiten und die dann zu einer großen Möglichkeit zusammenrinnen.
Ja, ich tue mir mit diesem Utopie- und Zukunftsbildern eigentlich auch total schwer, weil also ich sehe das einerseits ähnlich wie du und andererseits, also wie ich so später Teenager war, da hatte ich noch sowas wie so das Gefühl einer Zukunft. Aber jetzt, also ich habe so das Gefühl, man lebt jetzt zwar in dieser Zukunft, ja, weil die ist ja jetzt hier, ja, das ist ja jetzt die Gegenwart, aber es ist halt ganz anders, als man sich das vorgestellt hat oder gedacht hat. Und vielleicht ist das einfach sowieso grundsätzlich so eigentlich ein Irrweg, ja. Also es wäre schon ganz, weil es hatte schon diese Utopien, die wir jetzt für die 2010er Jahre, also Wissenschaftler und Forscher und alle möglichen Denker, die in den 60er und 70er Jahren verschiedenste Utopien entwickelt haben, ja, also wo sind die jetzt, ja, also die sind ja nicht da, ja, die sind ja nicht, also man ist in der Zukunft ja gar nicht angekommen, ja, oder, also dieses sozusagen immer das Verschieben von Bildern und Tätigkeiten auf etwas, was irgendwann einmal sein wird, ist ja auch vielleicht grundsätzlich vielleicht falsch herum gedacht, ja.
Also das ist ja so, das eine, ich sage jetzt einmal ganz böse, in dem viele Menschen verhaftet sind, dass irgendwie alles, was sie irgendwann einmal im Leben machen möchten, projizieren sie auf die Zeit, wenn sie dann in Pension sind, weil dann werden sie Zeit haben. Ja? Was halt nur bedingt funktioniert, weil, was weiß ich, mit 65 oder keine Ahnung, 70, wenn wir dann einmal in Pension gehen werden oder so, da kann ich viele Sachen zumindest nicht mehr so machen, wie ich sie vielleicht noch als Tween oder 30-Jähriger oder so machen könnte. Das ist das Problem. Das sind aber auch keine Utopien, glaube ich. Das sind einfach, das sind wirklich so Projektionen. Was ich für ganz wesentlich halte, ist irgendwie so, eigentlich gibt es immer nur die Gegenwart. Die Gegenwart ist was Konkretes. Und ein Schritt dahin wäre es ja schon mal in der Gegenwart zu leben. Ja? Und jetzt weder in der Vergangenheit zu leben, wo früher, also wo, wie wir wissen, alles immer besser war, noch in der Zukunft zu leben, in die ich halt irgendwas reinprojiziere. Und aber aus der Gegenwart kann ich dann vielleicht schon Vorstellungen entwickeln und die bestenfalls auch mit anderen teilen oder gemeinsam entwickeln und dann immer wieder adaptieren, wie es einmal sein könnte. Und ja, also ich lasse es einmal mit dem dabei.
Okay,
du musst nicht.
Ach, wenn ich schon mal da bin. Utopien schwierig, weil es wird ja eigentlich auch kaum vorgelebt, sich jetzt mit Utopien auseinanderzusetzen. Weil oft ist es ja so, wenn man irgendwie Utopien hat und von einer schönen neuen Zukunft und der schöneren Welt redet, ist man ja auch ziemlich schnell dann so irgendwie, hier Träumer und keine Ahnung, was auch immer. Also ein Problem ist, glaube ich, dass das nicht vorgelebt wird, dass man eigentlich immer in der Gegenwart leben muss und soll und sich mit dem Jetzt auseinandersetzen muss und kaum Zeit ist, sich wirklich mal aktiv mit der Zukunft und mit dem besseren, schönen, neuen Leben wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Andererseits finde ich, es ist nicht alles schlecht, was jetzt gerade so passiert und passiert ist. Beispiel Internet zum Beispiel, wäre vor 20, 30 Jahren auch noch, glaube ich, eine ziemliche Utopie gewesen. Und heute ist es da, wir können es alle benutzen, mehr oder weniger gut, aber es ist zumindest verfügbar und es ermöglicht ja auch ziemlich viel. Jetzt, also da gibt es dann natürlich auch wieder die negative Seite, das ist ganz klar, aber...
Warum schaust du mir an?
Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch die guten Sachen und wenn man sich darauf ein bisschen mehr fokussiert und die ein Stück weiter denkt, dann vielleicht kommen wir dann der Utopie auch ein bisschen näher.
Mir fällt jetzt noch, ich habe es jetzt auch natürlich nicht wörtlich präsent, aber mir fällt da so ein Zitat von Beuys ein, von Josef Beuys. Ich glaube, das war durchaus in diesem Kontext und da sagt er sowas wie, also er braucht keine Utopien und er braucht keine Ideologien und er braucht auch keine Hoffnung. Das braucht er alles nicht, weil er sieht Möglichkeiten. Und solange es diese Möglichkeiten gibt, kann er was tun und geht es ihm gut. Ja? Ob es die immer gibt, weiß er nicht, aber er hat einen ganzen, er hat wie so einen, also er beginnt den Tag und er hat einen Katalog und hat unendlich viele Möglichkeiten eigentlich. Es ist alles da. So war irgendwie das.
Das
finde ich ganz gut, ja.
Das ist vielleicht einfach, das ist ja das, was ich mit in der Gegenwart leben meine. Und was ich einfach sehe jetzt im Gegensatz zu dem ist, dass es vielleicht gibt, die als grundsätzliche Emotion, in der sie leben, irgendwie Angst verwenden oder die angstgetrieben handeln. Und dann geht das natürlich nicht. Ja? Wenn ich Angst habe, meinen Job zu verlieren, ja? Wenn ich Angst habe, irgendwie nicht mehr genug Geld zu verdienen, wenn ich, Angst habe, dass mein Partner oder meine Partnerin mich verlässt und so weiter, dann zementiere ich mich ja selber ein in der ganzen Geschichte. Das heißt, eine der Utopien ist es einfach irgendwie eigentlich in eine angstfreiere Zukunft zu blicken oder einfach zu schauen, dass Angst als Motivationsfaktor nicht mehr funktioniert. Weil es ist klar, Ängste sind präsent und dergleichen Dinge. Man muss einfach lernen, damit umzugehen. Ängste können aber auch irrsinnig gut verwendet werden, um Politik zu machen. Und das ist ja das, was man derzeit aussieht. Ja? Also was die gesamte Rechte wunderbar macht. Also die spielt auf dem Klavier der Angst und schlagt daraus politisches Kapital. Und das ist eigentlich völlig widerlich. Und wenn jetzt die Leute weniger Angst haben oder weniger oder sagen wir mal so, oder ihre Ängste einfach weniger als Basismotivation oder als Handlungsgrundlage verwenden, dann funktioniert das auch nicht mehr gut. Ja? War so. Also, skeptischer Blick von links.
Nein, ich habe irgendwie sehr interessant gefunden, dass der Marc gesagt hat, dass es wenig vorgelebt wird und dann wir echt an die Politik hängen müssen, was wir auch vorher geredet haben. Nicht? Das ist kurzfristige Handeln überhaupt, das ist überraschte Handeln. Nicht? Sozusagen, sie haben gedacht, die Klaviatur der rechten Politik, die wäre echt und wahr und entspricht sozusagen zu 100% der Stimmung in der Bevölkerung, was aber nur zu einem Bruchteil wahr gewesen ist. Oder es ist jedenfalls etwas, das immer beweglich ist. Ne? Ist nicht festgeschrieben. Und dann plötzlich sozusagen sich aufsetzen auf eine Welle, dass sie zivilbürgerschaftlichen Solidarität, es geht ja doch auch anders und die sind ja gar nicht so ängstlich und sozusagen fremdenfeindlich, wie wir dachten und wie wir dachten, dass wir reagieren müssen. Aber das ist ja auch ein Fehler, nicht? Sozusagen ein Fehler von der Politik, nicht das zu tun, was man für richtig erachtet, sondern das zu tun, wo man glaubt, sozusagen sich im Konsens zu befinden. Nicht? Und es ist ja ein wunderbares Ereignis, dass das jetzt widerlegt worden ist. Nicht?
Ja, die Politik lebt auch in der Angst, ne?
Ja, und auch zu sehr in der Vergangenheit und in der Gegenwart und hatte eben nicht sozusagen diese Vorstellung, wo wollen wir eigentlich hin, zumindest in der nächsten Zeit. Weil wenn sie diese hätte, dann hätten sie andere Maßnahmen ergreifen müssen, nicht? Viel, viel mehr gestaltend aktiv werden, als sozusagen eine Gegenwart zu verwalten, immer sozusagen im Notfallmodus kurzfristig Maßnahmen zu setzen, zu reagieren, aber niemals in dem Gestaltungsbereich aktiv zu sein.
Ja, weil das eigentlich, oder ein Problem ist schon auch das, also insofern war diese aktuelle Situation, die es hier gibt in Europa, ist schon bezeichnend, weil, und das, ich muss jetzt gerade an die ökologische Krise denken, ja, und an diese Untergangsszenarien, die sehr, sehr real eigentlich da sind, ja. Und das lässt sich recht gut mit dieser jetzigen Situation vergleichen vielleicht, weil es ist eigentlich total sonnenklar, was kommt und was passiert. Es gibt einfach aus Angst und anderen Gründen Verunsicherung in der Politik, da nicht, beziehungsweise die wollen darauf nicht reagieren. Ja? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten und wie soll ich sagen, To-Dos, die eigentlich ganz klar sind, die weiß jeder, die man unmittelbar machen muss, damit die Situation, wie sie kommt und kommen wird, für alle irgendwie erträglich ist, beziehungsweise wie man es vielleicht in Teilen abwenden kann. Man macht es aber einfach nicht. Ja? Und im Prinzip ist das, also das mit der ökologischen Krise ist halt was Schwierigeres, weil das kommt so immer schleichender. Ja? Also das wird zwar immer auch schlimmer und auch punktuell schlimmer, aber das ist trotzdem eine Krise, die in einer anderen Form daherkommt. Ja? Und es gibt eine Reihe, also eine Riesenpalette von Möglichkeiten, ja, die man eigentlich sofort initialisieren könnte, die werden aber einfach nicht gemacht.
Ja. Ja. Wobei dann, ich muss jetzt ein bisschen widersprechen, das, was wir im Moment erleben, also tausende Menschen, die auf der Flucht sind und jetzt nach Europa kommen, hat zumindest ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns schon mitten in einer ökologischen Krise befinden, weil weite Teile von Syrien seit Jahren ohne Regen auskommen und weite Teile von Syrien deswegen einfach völlig unfruchtbar sind. Und das war für viele Leute einfach also der erste Grund, einmal ihre Dörfer zu verlassen. Und das wird so weitergehen.
Genau, ja? Genau.
Das heißt, wir müssen uns auch verabschieden von diesem Unwort, also ich erkläre das jetzt zum Wort, das 2015 aussterben wird, nämlich der Wirtschaftsflüchtling, den gibt es 2016 nicht mehr. Wir werden dann nur mehr von wahrscheinlich von Migrantinnen sprechen müssen, weil warum jemand irgendwie weggeht, ist völlig gleichgültig, aber wir sehen einfach schon, und okay, wir sehen es nicht, ja, also ja, ich meine, wir haben auch komische Sommer oder komische Winter oder was auch immer. Irgendwas verändert sich, aber wir haben trotzdem noch keine Krise, irgendwie Lebensmittel anzubauen oder Pflanzen anzubauen. Unsere Wälder sind intakt, ja, und im Großen und Ganzen, oder sagen wir, okay, unsere Fichtenholzplantagen sind intakt.
Und die nicht ganz.
Und die nicht ganz. Aber was es jetzt wirklich bedeutet, irgendwie auf dem eigenen Hof einfach nur mehr halbes Jahrzehnt lang dürren Boden zu haben und auf den Regen zu warten, der einfach nimmer und nimmer kommt, und dann die eigene Lebensgrundlage völlig zu verlieren, das entzieht sich einfach der Vorstellungskraft von den meisten Menschen.
Mhm. Ja, weil, also das ist eben ganz klar. Anderswo ist das alles längst Realität, ja. Also sind ist dieses Szenario oder diese Veränderungen spürbar, ja. Wie schaffen wir mehr Angstfreiheit? Wie können wir das? Also ich habe das war jetzt so für mich eigentlich so ein ganz starker Punkt da bei dieser Geschichte, ja. Diese Angst loszuwerden, ja.
Ich habe eine Anmerkung, ein Einhaken hätte gerne. Wir denken jetzt die ganze Zeit, wir reden immer dann über die Politik. Die Politik ist sozusagen ein Gegenüber. Jetzt sind wir aber in der privilegierten Lage zu sagen, die Politik, das sind wir eigentlich alle. Und vielleicht sollte man dieses Gegenüber weniger forcieren, wie man einfach immer in der Neigung, in diesen Automatismen hat man eben sozusagen, sich immer sozusagen in Lagern gegenüberzusehen. Letzten Endes in diesem System, in dem wir leben, ist jeder Täter und Opfer zugleich. Auch eine Frau Merkel sogar ist sozusagen Opfer innerhalb von Systemzwängen. Natürlich könnte sie sich einmal jetzt irgendwie raushängen, hat sie jetzt Gott sei Dank gemacht, indem sie wir schaffen es sagt. Aber letzten Endes ist schon wichtig, sozusagen in einer Gesellschaft ein Verständnis voranzutreiben, dass jeder einen Handlungsspielraum hat und den nützen kann und der wirksam wird. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit zu einer Angststrategie, weil Angst ist ja immer auch eine Form einer Ausweglosigkeit, nicht? Wenn man nicht weiß, was kann ich machen. Ne?
Ja, ich finde das einen guten Punkt, weil es gibt ja auch durchaus auch in vielen alternativen und linken Kreisen diesen Verschwörungsmoment auch. Ja? Also, und ich glaube, den Marx da und dort mag das schon zutreffen, ja. Ich glaube, es gibt da auch ganz viel Verunsicherung, ja, bei Menschen, die in mächtigen Positionen sitzen. Ja, und ja, insofern finde ich diesen Zugeh- oder Aufeinander-Zugehen-Aspekt ganz, ganz gut auch eigentlich als Strategie.
Ja, zumindest ist den Gestaltungsspielraum, den man in einer Demokratie immer hat und den es auch zu wahren gilt und für den es zu kämpfen gilt, nicht einfach sozusagen vorbeugend aufzugeben, indem man sich in ein Denken begibt, dass es ein Wir und die anderen ist, wo es aber eigentlich sozusagen wir alle zusammen irgendwie müssen es schaffen, Situation darstellt.
Ja, und zum Thema, also Angst loswerden oder Ängste loswerden ist irgendwie, also dieser Merkel-Spruch, wir schaffen das oder wir werden das schaffen, das ist eine großartige Geschichte eigentlich. Ich finde jetzt sie nicht großartig, aber das zeigt einfach das, und das hätte man sich vielleicht auch von einem Herrn Faymann erwarten können, der hat auch vor 3 Wochen schon sagen können, Leuteln, gemeinsam kriegen wir das auf die Reihe. Was ja im Endeffekt eingetroffen ist, nur er hat sich einfach nicht sagen traut, und er hat ja bis heute, glaube ich, nicht viel gesagt dazu.
Er hat sich aber vielleicht auch nicht vorstellen können.
Er hat sich nicht vorstellen können. Und das ist eins von den Dingen, dass man einfach Leuten die Möglichkeit gibt, sich irgendwas vorzustellen und irgendwie sagen, hey, du schaffst das schon, auch in einzelnen, sage ich jetzt einmal, Lebenssituationen oder so. Ja? Und da kann man sich vielleicht auch wieder aufrichten an vergangenen Krisen, die man schon einmal persönlich erlebt hat oder so. Und man ist ja heute auch noch da, ja? Weil wäre das jetzt irgendwie das Ende gewesen, war ich heute nicht mehr da. Ja? Also irgendwie ist schon gegangen. Und genau das... Also das Selbstvertrauen in den einzelnen Menschen stärken. Ja? Und vielleicht auch mit dem, dass du gesagt hast, wie du das vorher gemeint hast, Marc, Feedback geben. Ja? Und über die Sachen reden, die man so gemacht hat oder so. Ja? Und dann kommt man auch weiter. Und dann kommt man irgendwann einmal drauf, okay, dass es schon immer wieder Situationen gibt, wo ich jetzt Angst kriege oder da beitelt es mir oder so. Ist auch völlig okay. Also ohne, wenn wir nicht irgendwie, was weiß ich, in unserem Stammhirn drinnen diesen Angstmechanismus hätten, waren wir halt auch nicht da. Ja? Dann waren unsere Vorfahren schon vor wahrscheinlich Hunderttausenden von Jahren irgendwie draufgegangen, weil sie einfach zu leichtsinnig in der Gegend rumgelatscht wären. Und das ist auch ganz okay, Angst davor zu haben, wenn ich über die Straßen gehe, von einem Auto zusammengeführt zu werden, weil das durchaus real ist. Aber Angst als grundsätzlicher Handlungsmotor ist halt einfach eine ganz schlimme Sache.
Guter Punkt. Man sollte sich erstmal bewusst werden, jeder hat Angst vor irgendwas, sei es vor Feuer, sei es vor dem Auto, das auf der Straße fährt oder was auch immer. Eine Strategie, der Angst entgegenzuwirken, könnte sein oder ist wahrscheinlich sogar so, den Menschen einfach Möglichkeiten aufzeigen. Das heißt, Also jeder wird sicher mal in irgendeiner festgefahrenen Situation sein oder in einer schwierigen Situation. Wichtig ist dann halt, dass man Möglichkeiten hat, dass man irgendwie Handlungsoptionen hat und sagen kann, ja, ist jetzt zwar alles nicht super, aber es gibt die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Möglichkeit. Und es ist irgendwie zu schaffen. Ich kann da irgendwie raus. Ja, und ja, so. Und wichtig sind, glaube ich, auch Freiräume, dass man sich Freiräume schafft und einfach ein bisschen ungezwungen und ohne Angst agieren kann.
Mhm. Ja, finde ich gute Punkte. Die Handlungsspielräume erweitern und das in Gemeinschaft, dann kommt man noch irgendwie so, also in der Auseinandersetzung mit anderen, weil die wissen dann vielleicht noch mehr oder haben andere Handlungsstrategien in gewissen Situationen. Da kann man einfach viel, viel mitnehmen. Würdet ihr sagen, dass Menschen, die künstlerisch tätig sind oder im Kulturbereich arbeiten, weniger Angst haben?
Die Schulzeit, also ich sage mal, die Schulzeit ist bei mir schon lange her. Aber ich kann mir ich glaube, das war so der Psychologieunterricht in der 7. oder 8. Klasse in der Oberstufen erinnern. Und damals ist es irgendwie gegangen, um irgendwo, ich habe jetzt vergessen, wer diese Bedürfnispyramide kreiert hat. Das war irgendein
Maslow.
Die Maslow'sche Bedürfnispyramide, genau. Also, wo es einfach so, es gibt einfach so Schichten, was weiß ich. Also, ihr braucht zuerst einmal Essen. Und dann kommen, glaube ich, Beziehungen und also so Dinge, die übereinander aufbauen. Und ganz oben gibt es dann irgendwie die Ebene der Selbstentfaltung und der Kreativität. Und in dem Psychologiebuch ist damals irgendwie gestanden, dass irgendwie Künstler und Künstlerinnen anders funktionieren. Die brauchen diese Grundlayer nicht. Die können einfach auch ohne befriedigte Grundlayer ganz oben arbeiten. Alle anderen müssen die irgendwie tun. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht.
Worauf du dich als Berufswunsch gleich dahin bewegt hast.
Nein, das ist erst viel später gekommen.
Ich fange gleich bei der Spitze an. Genau. Coole Frage. Aber ich muss schon sagen, ich habe schon, also Angst ist schon etwas, was immer da ist, aber es ist schon auch immer mit dem, wenn man sich hineinbegibt in diese Situationen, denen man sich freiwillig niemals annähern würde, dann hat man oft einmal die Erfahrung, dass ich schaffe oder wir schaffen das und zumindest ist man dann gemeinsam im Scheitern wieder vereint. Also letzten Endes ist es nicht so tragisch. Und mir kommt dann immer die Anneliese Rohrer, die zur Demokratie, also diese Wutbürgerbewegung, im Vortrag gehalten hat und die hat einfach immer wieder auf den Tisch gehauen, was haben wir zu verlieren? Und das ist die Frage, was ist wirklich die große Bedrohung?
Also wir haben nicht weniger Angst, wir können nur besser mit ihr umgehen.
Ja, das ist es vielleicht. Und ich meine, ich denke mal, wenn ich mich in irgendwas reinfallen lasse, ja, dann kann ich darin völlig aufgehen. Ja? Das kann alles Mögliche sein. Und das kann auch, also, weiß ich nicht, bei einer Party oder beim Konzert, wie du das vorher geschildert hast oder so. Ja? Wenn ich mich da völlig reinfallen lasse, dann gehe ich auf in diese Situation. Das ist einfach wunderbar und ich werde das als wunderbares Erlebnis mitbringen. Und wenn mir jetzt gerade irgendwie, was weiß ich, was am falschen Fuß erwischt und das löst so eine irgendwelche Ängste aus und ich lasse mich da reinfallen, dann wird das mein Leben bestimmen. Also zumindest jetzt im Moment. Und da wieder rauszukommen, das ist halt einfach der Trick irgendwie. Gell? Aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand von uns weniger Angst oder Ängste hat oder so. Es geht nur darum, ja, wie weit gehe ich mit dem hin? Oder wie weit habe ich auch genug Selbstvertrauen, dass es eh anders auch funktioniert.
Also, angstfrei, ich habe jetzt da so angstfreie Zonen schaffen, um Handlungsspielräume zu erweitern. Und
darf ich vielleicht nur noch kurz ein Bonmot loswerden? Ja. Das tschechische Wort für Angst ist übrigens Strach.
Vielen Dank.
Auch?
Es war ein gutes Gespräch, glaube ich. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat es auch gefallen. Die Sendung gibt es wie immer auch dann in den nächsten Tagen zum Download im CBA-Sendungsarchiv. Danke an Astrid und Yogi und Marc für das sehr gute Gespräch. Und falls ihr Informationen über die IG Kultur Steiermark einholen wollt und die Tätigkeiten und mögliche Termine und Sonstiges auf igkultursteiermark.at bitte nachschauen, und ihr hört uns wieder in ein paar Wochen. Ich habe das genaue Datum nicht da. Sollte am dritten Donnerstag dann im Oktober sein, und ich spiele jetzt noch ein Stück Musik von Human Animal, das heißt Solange mein Herz schlägt, und wünsche noch einen schönen Donnerstag. Baba.
Ciao, ciao.
Danke. Ciao.